Also die Natur würde gerne, aber jetzt ist seit, ja, sagen wir mal, 5, 6 Jahren, ist wirklich alles so krass versiegelt, dass auch nichts mehr zurückkommen kann. Das heißt, dann hast du zwar manchmal noch ein paar Pflanzen, die hochwachsen, aber keinerlei Insekten mehr. Und das ist natürlich für einen Biologen, das ist wie der schlimmste Albtraum, den du dir vorstellen kannst. Also, dass eine komplette Lebewesengruppe, die auch noch die größte auf dem Planeten Erde ist, einfach fehlt und die Leute sagen, oh, da ist doch Natur, ne? Also, ja, nee, da ist schon alles zusammengebrochen.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit Marc Bennecke. Und wir sitzen hier auch in deinem Labor, ist es, glaube ich,
offiziell? Labor ist nebenan, Bibliothek ist hier, genau.
Ja, Bibliothek, also super. Das ist übrigens sehr schöne alte Schränke, die will ich mir auch mal besorgen für mein Büro. Ich liebe das, so ein bisschen auf, sag mal, Altenglisch. Oh, da ist auch ein Mumienschädel
oder was? Ja, der ist aber aus Pappe, also keine Ahnung.
Der ist aus Pappe, der beißt nicht.
Sieht aber aus wie echt.
Aber ich stelle dich vielleicht noch mal ganz kurz vor. Also korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwas... Das ist jetzt hier auch aus Wikipedia, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja keine seriöse Quelle, ich weiß.
Doch, ich bin Wikipedianer. Doch.
Ah.
Nichts gegen die Wikipedia. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Wikipedia ist sehr gut. Beteiligt euch und unterstützt die Wikipedia.
Okay, wunderbar. Ich benutze das immer, um zum Beispiel zu schauen, wo gibt es denn Primärquellen. Super. Unten drin, ne? Nachgucken. Genau. Zum Wald habe ich da teilweise schlechte Erfahrungen. Aber ich...
Musst du selber schreiben.
Musst du selber Autor werden. Es ist auch vollkommen richtig. Ich wollte dich ja nochmal vorstellen. Kriminalbiologe, forensischer Entomologe, also Insektenforscher. So bin ich, glaube ich, zum allerersten Mal, du bist ja schon sehr, sehr lange aktiv in dem Bereich, drauf gestoßen, dass du, glaube ich, feststellen kannst, wie lange liegt da schon jemand anhand der Insektenlarven, die da schon eine Zeit lang rumfressen, vor allem welche. Nee, diese Dinge. Du hast schon bei der New Yorker, wie hieß das, Forensik auch gearbeitet?
Ich war im Institut für Rechtsmedizin, das heißt, der Office of Chief Medical Examiner heißt das da, weil ich war angestellt beim Giuliani, dem Anwalt von Trump. Ah, der war damals Bürgermeister. Das war damals der Bürgermeister von New York.
Also, und du machst Vorlesungen in Kolumbien, Vietnam, bitte ergänze so ungefähr. Alle möglichen Länder, ja. Also das ist schon irre, was du machst und bist auf der anderen Seite ein total lockerer Typ. Wir sind jetzt gerade hier vorweg mal durch die Straße gegangen, wo du Bäume gespendet hast, zu denen du ein sehr inniges Verhältnis hast.
Nee, habe ich wirklich. Es gibt sogar Videos, wo ich mit meiner Mutter auf dem Fahrrad die ganzen Bäume hier in der ganzen Stadt abklappere. Die stehen auch an, spielt jetzt hier keine Rolle, aber die stehen auch immer an ganz bestimmten Stellen. Das hat auch eine Bedeutung und so. Spendet Bäume, liebe Menschen.
Normalerweise frage ich nach dem schönsten Walderlebnis. In diesem Fall bietet es sich aber an, nach deinem schönsten Baumerlebnis zu fragen.
Okay, ich kann ja beides sagen. Also im Wald ist natürlich super eindrucksvoll tropische Wälder. Da haben wir, meine Kollegen und Kolleginnen und ich, haben wir zum Beispiel manchmal Trainings mit den Studierenden. Und ich finde jetzt mal eins der schönsten Ereignisse, weil da habe ich mal ein Tier abgesammelt von einem verfaulenden Schwein. In Kolumbien oder in Peru ich bin alt. Und dann habe ich das nach meiner Kollegin benannt, die mit mir...
Das Schwein oder die...
Das neu entdeckte Insekt, die Art noch nicht entdeckt. Und dann hat sie später in einer Fledermaushöhle im Kot der Fledermäuse ein Tier entdeckt. Und das hat sie dann nach mir benannt. Das ist also so Liebe unter Menschen, die im Wald Tiere an verwesenen Stoffen finden. Und die Lieblingsbäume... Ich muss tatsächlich sagen, ich habe die wirklich lieb, meine Bäume, weil man in der Stadt haben die es ja schwer und die sind auch alleine, wenn man ehrlich ist. Ne? Also die stehen da ja alle total einsam und haben nicht ähnliche Bäume oder natürliche Umgebungen wie im Wald um sich. Und dann sitze ich da gerne mal und gucke die an und fiebere mit, ob sie es packen oder ob sie es nicht packen, weil natürlich die Menschen, die für Stadtbäume zuständig sind, haben einen völlig anderen Blick auf Bäume als ich als Biologe oder als jemand wie du, der jetzt zum Beispiel im Wald sich gerne informiert und auskennt und die Waldluft atmet. Oder als, ich habe auch eine Freundin, die klettert im Wald und macht mit Jugendlichen Sachen im Wald oder jemand, der im Wald Kindergarten hat. Also jeder sieht da was total anderes drin und ich finde, diese Stadtbäume sind so echt irgendwie, ja, so irgendwie verloren, aber das Letzte, was Stadtmenschen überhaupt noch mitkriegen an Natur.
Also ich vergleiche Stadtbäume ja gerne mit Straßenkindern. die haben es nicht einfach. Das heißt nicht, dass die verwahrlost sind. Müssen Straßenkinder ja auch nicht unbedingt sein. Ne? Aber die haben es schon hart, das Leben. Ne? Und es macht hart und es kann aber was draus werden.
Ja. Ja, und was hier natürlich schön ist, man kann in den sogenannten Baumscheiben, also das sind keine in Scheiben geschnittenen Bäume, sondern die Erde, die da offen gelassen wird in der Stadt um die Bäume rum, da dürfen hier Paten und Patinnen sich melden. Und das bin dann nicht ich, also ich bin der Baumspender sozusagen. Da hängt dann am Anfang noch ein Schild dran und so. Aber die Paten und Patinnen übernehmen das so langsam. Und es ist tatsächlich interessant, wenn die Bäume sehr jung sind, dann gießen die dann halt auch gerne, jetzt wo es so warm ist, Wasser da drauf. Das ist also eine gute Sache, solange die noch jung sind, sonst natürlich nicht. Und später entwickeln sich auch auf jeder Baumscheibe so ganz verschiedene Persönlichkeiten der Baumscheibenpflegerinnen. Also die einen lassen halt, wie wir das auch vorhin gesehen haben, dann den Schmetterlingsstrauch da hochwachsen. Die anderen wollen das ganz fein harken, was in der Stadt natürlich total sinnentleert ist, ne, weil das dauert 2 Nächte und dann passiert da irgendwas, was die Menschen damit machen. Andere häufen dann ganz viel, so kaufen sie so Kompost und so und häufen den dann oben drauf an. Wieder andere versuchen dann so Plastikhüllen da drum zu machen, weil die angeblich irgendwie Wasser speichern sollen und so. Also das ist total spannend und tatsächlich original jede einzelne Baumscheibe von den, sagen wir mal, 15 Bäumen, die ich habe, sieht komplett anders aus. Das ist schon total abgefahren.
Also und die Stadt lässt das zu?
Also so.
Ist ja, ich habe das ja gesehen, also wir haben uns das vorhin mal angeschaut. Also es war, glaube ich, war das bei der Elsbeere, glaube ich, oder mit diesem Schmetterlingsstrauch
drunter
war. Und das sah schon ein bisschen gestrüppig aus, also was ich cool finde. Ne? Ich mag Stadtdschungel und das sind halt 2 Quadratmeter Stadtdschungel, aber die Stadt finde das vielleicht dann doch nicht so cool oder sind die da gelassen?
Also es ist so, wenn sich Bürgerinnen und Bürger melden und sagen, das ist unordentlich, dann hängt es vom Stadtteil ab. Wenn du das jetzt hier in so einem reichen Stadtteil in Köln machst, dann wird sofort alles platt gemacht, dann wächst auch kein Grashalm mehr da. Mhm. Dann wird das wirklich so, wie soll ich sagen, umgeharkt, ne? Und dann ist das so eine einheitliche Erdfläche. Wenn es in einem eher ein bisschen, sagen wir mal, cooler sein soll, also in den Augen der Stadt Stadtteil sein soll, wie hier. Hier ist so Gebietsschutz, also hier dürfen die Mieten zum Beispiel nicht so super schnell erhöht werden und keine Luxussanierung stattfinden, das ist verboten und so. Also es ist schon eine städtische Sache. Dann darf da auch mal Gesträuch und sowas wachsen.
Also dann gibt es mehr Natur. Also wenn die Leute nicht so viel Kohle haben, gibt es mehr Natur. Ist ja interessant.
Das kann ich sowieso bestätigen. Also das, weil Menschen, die nicht so viel Geld haben, die arbeiten meistens auch ein bisschen mehr und die haben dann andere Sorgen, als jeden Grashalm auszuzupfen. Oft haben die auch noch irgendwie so ein bisschen, wie soll ich sagen, urwüchsigeres Herangehen an Leben überhaupt. Ne? Also da dürfen die Kinder dann auch mal schreien und müssen nicht die ganze Zeit wie mit einem Hygienetuch abgeleckt durch die Gegend laufen. Die haben nicht Angst, dass sie vergiftet werden von Erde an Händen oder unter Fingernägeln und so weiter. Also ich will da jetzt kein Loblied drauf singen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass je mehr es in Ruhe gelassen wird, verwildert ist, das sieht man ja auch an Gärten, umso besser ist das. Mhm. Und doch, ist tatsächlich so. Und manchmal gibt es natürlich auch Leute, die Faxen machen. Das ist dann natürlich auch lustig. Das gibt es dann in reichen Stadtteilen auch nicht. Zum Beispiel hier ist auf so einer Verkehrsinsel, haben die Leute mal, bevor es so richtig warm wurde jetzt, haben sie dann angefangen, Bananen zu pflanzen, weil sie das irgendwie anarchisch und witzig fanden und so.
Ja.
Cool. Okay, whatever, ne? Da muss man es dann auch so machen, wie du das vorhin auch in unserem kleinen Video gesagt hast. Ich würde es jetzt nicht fördern, Bananen zu pflanzen hier in der Kölner Südstadt, aber wenn es den Leuten Spaß macht und sie mal wenigstens ein bisschen Blick dafür kriegen, was wächst, was nicht wächst und so, ist es
ja, also auch egal. Sagen, unsere ganzen Kulturpflanzen draußen in den Gemüsebeeten, Feldern und so weiter sind ja alles Zugereiste, ne? Und wenn es dann irgendwann mal Kölner Bananen gibt, ist auch okay, ne?
Nee, wirklich. Es ist sogar wirklich so, es geht erstmal darum, dass die Menschen überhaupt wieder eine Beziehung zu irgendeinem Fleckchen Erde bekommen. Weil das, was wir gerade sehen, dieses super krasse Aussterben, also auch der ganzen Insekten, und das ist immer so ein richtiger Aha-Moment. Also die Leute verlieren schleichend den Bezug. Zum Beispiel, ich sag, mein Lieblingsbeispiel sind Schmetterlinge, weil die eigentlich fast jeder mag. Ne? Und dann sage ich so, wann haben Sie das letzte Mal einen Schmetterling gesehen, ne, in der Stadt? Und dann sagen alle so, Und dann so, wenn dann einer sagt, ja, ich habe einen gesehen, dann sage ich, war der zufällig weiß? Ne? Und dann so, ja, okay, gut, das sind auch die letzten, die überhaupt noch durchhalten. Also die, aber davon gibt es auch kaum noch welche.
Was für welche?
Cool, Weißlinge oder sowas.
So,
ja. Und dann sage ich halt immer, aber wissen Sie, das ist jetzt nicht so lange her, also das war noch vor 10 Jahren. Also hier spricht nicht Opa, sondern das können Sie auch miterlebt haben, wenn Sie 20 Jahre alt sind. Da war alles voll mit Mücken und Fliegen und Schmetterlingen und so. Und Mücken und Fliegen mögen Sie jetzt vielleicht nicht so. Und dann kommt das halt, dann auf einmal bling, wird diese Wand eingerissen, die sich dadurch ein bisschen Gleichgültigkeit und sehr viel Insektenspray leider auch, also ich meine jetzt Insektengift, da entwickelt hat. Ne? Und deswegen, wenn jemand die Banane hegt und pflegt er ja vielleicht auch die ganze Verkehrsinsel, ne? So gesehen, alles gut.
Also so ein kleines Paradies ist immer, ich fahre relativ viel mit der Bahn. So, und wenn man dann so von Euskirchen, da ist ja die erste vernünftige Bahn, die bei uns fährt, hier nach Köln reinkommt, da fächert sich ja das ganze Gleisspektrum auf und dann kommt man da doch durch ziemlich viele Brachflächen. Ne? Also wenn man schaut, was da zurückkommen will, zumindest an Wald, an Natur, das ist schon, das ist wahrscheinlich dann so ein Hotspot in Köln. Ne?
Ja, also da hast du wirklich super mehr Recht, als du wahrscheinlich Recht haben möchtest. Die Natur will wirklich zurückkommen, aber jetzt so langsam packt es natürlich nicht mehr, mhm. weil auch die letzte Brachfläche versiegelt wird. Das betrifft auch die Singvögel. Also wer noch nie jetzt in einem tropischen Urwald war, der kann sich natürlich nicht vorstellen, was für ein Krach da ist. Ne? Also auch von Grillen und allem möglichen. Also, nicht jetzt unbedingt hauptsächlich Vögel. Aber in Deutschland erinnere ich mich noch dran, als halt super viele Singvögel auch in so, sagen wir mal, Waldstreifen oder sowas waren. Mhm. Ja. Da, so, und diese Natur, die zurückkommen möchte, die hat jetzt wirklich so langsam überhaupt keinen Platz mehr. Ich bin in New York rumgelaufen, ich bin in London rumgelaufen. Ich habe aus New York, das war letztes Jahr, da habe ich innerhalb von 5 Tagen oder 6 Tagen 6 Insekten gesehen. Das ist unvorstellbar, weil normalerweise gehst du vor die Tür, dann siehst du schon alleine 100 Ameisen. Also das ist überhaupt nicht vorstellbar. Und die Tiere leben natürlich mit Pflanzen, Bakterien, Boden, Bäumen und so weiter. Das hängt ja natürlich alles miteinander zusammen. Und in London war es jetzt noch krasser. Da war eigentlich überhaupt nichts mehr. Da sind wir in den Park gegangen, da lassen die sogar wieder nicht Brachflächen unbedingt, aber Parkflächen hochwachsen. Ich
habe gesehen, im Hyde Park oder wo das
genau. war. Genau. Ne? Ja. Und ich hab 2 Fliegen, aber noch nicht mal Schmeißfliegen gesehen und noch eine, so sagen wir mal, so eine Wildbiene. Das war's. Und also das heißt, so langsam wird es so ernst, dass das überhaupt nicht mehr funktioniert. Und was die Vögel angeht, Berlin rühmt sich ja, die Stadt mit den meisten Vögeln in Deutschland zu sein. Das ist jetzt auch vorbei, weil zum Beispiel die Nachtigallen die Bodenbrüter sind. Das war alles auf so Bundesbahn-Brachgelände, von denen du gerade sprichst. Ja, und rat mal, was da jetzt, oder weißt du natürlich, da entstehen überall diese Glasbeton-Juppie-Scheiß-Gebiete drauf. Ne? Also es ist noch nicht mal so, dass da Sozialwohnungen gebaut werden, sondern da entsteht jetzt wirklich der Glasbeton-Scheiß. Also es ist, also die Natur würde gerne, aber jetzt ist seit, ja, sagen wir mal, 5, 6 Jahren, ist wirklich alles so krass versiegelt, dass auch nichts mehr zurückkommen kann. Das heißt, dann hast du zwar manchmal noch ein paar Pflanzen, die hochwachsen, aber keinerlei Insekten mehr. Und das ist natürlich für einen Biologen, das ist wie der schlimmste Albtraum, den du dir vorstellen kannst. Also, dass eine komplette Lebewesengruppe, die auch noch die größte auf dem Planeten Erde ist, einfach fehlt und die Leute sagen, oh, da ist doch Natur, ne? Dann so, ja, nee, da ist schon alles zusammengebrochen.
Das erschreckt mich. Also, das beobachte ich natürlich nicht. Also, wenn ich hier nach Köln reinkomme, ich gucke zwar schon immer in den Bahnhöfen und so weiter nach Leben, aber natürlich nicht nach Insekten, ich gucke eher nach Bäumen.
Ja, klar.
Da ist natürlich auch nicht viel los, aber jeder Baum zählt. Wir haben ja mal diesen kleinen Kirschbaum in Hamburg, im Hamburger Hauptbahnhof gerettet, diesen Gleisberg.
Wie habt ihr den gerettet?
Das habe ich mal in der Talkshow erwähnt. Ich habe in vielen Bahnhöfen so Lieblingsbäume, die da kämpfen gegen Glyphosat. Gut, wird ja, glaube ich, nicht mehr gespritzt jetzt bei der Bahn. Oder? Weiß ich nicht so genau. Okay. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie es zumindest mal abbekommen. Und im Viertelstundentakt, also es müssen ICE-Gleise sein, ne, wo wirklich der Zug auch dann regelmäßig drüber donnert. Hauptbahnhof und natürlich außerhalb der Bahnhofshalle, dass da wenigstens ein bisschen Regen runterkommt, aber in der prallen Sonne Gleisschotter. Und da wächst eben so eine kleine Kirsche, Gleis 14, Abschnitt A bis B, in Hamburger Hauptbahnhof. Und das habe ich mal irgendwo in der Talkshow erwähnt, dass ich den seit 4 Jahren beobachte, die kleine Kirsche da. Und dann hat die Bahn gesagt, könnt ihr ausbuddeln? Also angerufen, könnt ihr ausbuddeln? Haben die dann 17. Oktober letztes Jahr Gleis gesperrt im Hauptbahnhof. Wir konnten das da ausbuddeln und wächst jetzt in der Waldakademie. Das sind für mich Hoffnungsträger, ne? Wo man sagt, ey, die kämpfen, ne? Die wollen. Die kommen auch zurück. Deswegen erschreckt mich das mit den Insekten, weil bei uns in der Eifel, muss man sagen, ist die Welt noch in Ordnung. Bei uns ist zum Beispiel ein Großteil der Wiesen noch nicht gemäht. Es wird auch also nicht so intensiv wie teilweise 5-mal oder was da. Da ist ja wirklich alles tot hinterher. Ne?
Das wurde der Mähroboter, nicht wahr? Der die ganze Zeit.
Auch sowas, das würde bei uns gar keinen Sinn machen. Der würde sich an einem ersten Kiefernzapfen bei uns verschlucken. Wir haben da so 200-jährige Kiefern auf dem Grundstück. Also ich mähe auch so ein paar Bereiche. Ne? Ich sage so, irgendwo möchte ich langlaufen, auch mit den Enkelkindern. Aber ein Teil sieht echt aus wie Kraut und Rüben. Da wächst halt Gebüsch und keine Ahnung was. So eine Mischung, ne? So eine wilde. Und draußen, also der Wald ist noch ziemlich intakt und die Feldflur ist auch noch gut. Also wir haben viele Feldlagen, was ja immer ein gutes Zeichen ist, dass die Gelege nicht platt gemacht werden. Ne? So ist das immer so ein kleiner Luftbotschafter, der sagt, hier unten geht's noch. Muss nicht perfekt sein. Nee,
auf jeden Fall. Also es gibt auf jeden Fall noch Gebiete, wo, wenn der Wald jetzt nicht zu intensiv bewirtschaftet wird, das ist auch nochmal manchmal schwierig oder oft schwierig. Aber es ist schon richtig, die Eifel ist tatsächlich noch ein Gebiet, wo du Glück haben kannst. Aber wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, nach Bayern fährst, wo ja eigentlich auch im Zug, ne, wenn du da rumfährst, da könnte ja eigentlich auch viel wachsen oder so. Aber da greift dann schon die Ordnungsliebe durch oder in Baden-Württemberg, in Sachsen und so. Da, weil die Menschen empfinden das mittlerweile als unordentlich, wenn halt die Wiese hochwächst. Ne? Mhm. Also den Kampf, den haben wir jetzt, weil du gerade von Kampf vom Kirschbaum geredet hast, den fühlen wir jetzt auch die ganze Zeit, nicht als Kampf natürlich, aber wir versuchen, diese Mähroboter, weil die halt natürlich Igel verletzen und weil das für den Boden total schlecht ist und natürlich auch für die Blumen, die dann gar nicht erst wachsen können und für die Vögel und alle anderen. Aber da ist wenig Durchkommen. Also das scheint so gemütlich und angenehm zu sein, diesen Mähroboter da rum. Also das scheint die Leute zu beruhigen. Also die Maschine nimmt mehr Arbeit ab, sie sorgt dafür, dass das alles ordentlich ist. Und im Grunde genommen kommst du da keinen Millimeter weiter. Ich weiß überhaupt nicht, was daran so schwer zu verstehen ist. Also die soll man halt nicht verwenden. Fertig.
Vielleicht, ich fällt mir nur gar so spontan ein, weil, sagen wir mal, vom Verständnis her, das ist ja eben klar, ne, wenn so ein Igel da angefahren wird oder eine Blindschleiche klein geraspelt oder was auch immer. Aber dass wir in so einer Welt, die immer unübersichtlicher wird, auch politisch, ne, und in Bezug auf die Umwelt, Klima und so weiter, dass man da so zu Hause so ein bisschen ein geordnetes, übersichtliches Refugium haben möchte. Es ist jetzt reine Hobbypsychologie. Ne?
Kann sein. Aber das ist aus, sagen wir mal, wenn man so Studien anguckt, wo Menschen sich wohlfühlen, wenn sie belastet sind, wenn sie Burnout haben, wenn sie einfach mal so durchatmen wollen oder so. Also es hat einen so großen Gesundheitseffekt, wenn du in einer vielfältigen Natur bist und halt sehr wenig bis überhaupt keinen, wenn du auf dem englischen Rasen liegst, dass das irgendwie komisch ist, dass die Menschen sozusagen jetzt auf einmal diese Ordnung von mir aus auch aus großen Zügen, die du da gerade geschildert hast, innerlich gerne mögen, aber andererseits dabei gleichzeitig vergessen, was ihnen messbar gut tut. Das finde ich so crazy. Also, aber das werden wir nicht ändern.
Na, vielleicht doch.
Vielleicht doch.
Ich meine, du machst es ja. Du setzt dich politisch ein, du setzt dich also mehrfach, also für die Partei, ne? Hast du kandidiert, ne? Für den Europarat, ne?
Ja, schon oft.
Parlament, nicht Europarat.
Ich wäre auch beinahe schon Oberbürgermeister in Köln geworden, vor ein paar Jahren, ja.
Aber ist doch cool. Es ist cool, ne? Weil selbst wenn man nicht gewählt wird, stellt man sich zur Verfügung, ne? Und macht sich natürlich angreifbar. Finde ich aber gut. Ich zum Beispiel wäre ganz schlecht geeignet dafür.
Oh, ich bin auch schlecht geeignet, aber ich mach's trotzdem. Nach Eignung fragt bei uns keiner.
Naja, gut, also ja, weiß ich nicht. Also klar, zum einen hast du natürlich sehr viel Erfahrung, zum anderen muss man die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen. Also man kann nicht in die Politik gehen und sagen, ich ziehe das durch, weil man wird dann wahrscheinlich automatisch in der Minderheit landen. Als Oberbürgermeister nicht, aber bei der Partei sicher.
Doch, ne? Kann dir sogar als Oberbürgermeister passieren, je nachdem, wie gewählt wird. Dann bist du halt, dann darfst du halt Babys küssen und bei 100-Jährigen den Kuchen essen, aber hast ansonsten in der Stadtversammlung nichts zu sagen. Doch, das kann passieren. Also wir erleben das eigentlich auch. Wir waren zum Beispiel, sind ein Beispiel zu sagen, es gibt eine sehr lange Planung, die eben auch vom Bund gefördert wird, vom Land und so weiter, dass die Stadt neue Tunnel bekommt für die Stadtbahn, also für die Straßenbahn sozusagen, für die U-Bahn. Das hört sich natürlich super an, aber das ist von der Klimabilanz her katastrophal, weil wenn du natürlich den ganzen Beton da reingießt und die ganze Stadt umgestaltet. Deswegen, wenn wir dann sagen, ja, lass doch einfach die Bahn weiter oberirdisch fahren und dann gestalten wir halt die Bereiche so, um dass wir die verkehrsberuhigen. Also dann dürfen halt keine Autos da fahren.
Richtig.
Und den Rest kannst du dir vorstellen, ne? Das war es natürlich dann. Ne? Dann giltst du als irre und komplett durchgeknallt. Obwohl ja viele Städte, wir hatten hier, als der Podcast noch nicht lief, schon über die Entsiegelung in Paris geredet, über Medellin, die super viele Bäume anpflanzen, so, obwohl das überhaupt kein Problem wäre. Also hier in Köln beispielsweise, da gibt es so einen großen Platz, der Barbarossa-Platz. Also wirklich, also hässlicher geht's nicht mehr. Ne? Mich stört das nicht als Kölner, aber wenn du von außen kommst, denkst du dir echt so, was ist denn jetzt hier nicht passiert oder passiert? Und das könnte man völlig problemlos verkehrsberuhigen. Da könntest du einen riesigen Park draus machen. Und es sind auch eigentlich genügend Straßen da, die rundherum führen. Ne? Das ist dann nicht so bequem, aber das geht. Und da ist überhaupt gar kein Durchkommen. Also brauchst du überhaupt nicht erst drüber diskutieren. Dazu muss man sagen, Köln ist als autofreundliche Stadt nach dem Krieg geplant worden. Das heißt, da sind so große, die Stadt durchschneidende Achsen drin. Und die Leute haben sich einfach daran gewöhnt, dass es das gibt. Genauso gut könnte man sagen, ja, okay, du hast dich vielleicht an viel in deinem Leben gewöhnt, aber das ist dann trotzdem nicht toll. Vor allen Dingen, es gäbe was viel Besseres. Und da sind wir auch wieder bei den Bäumen, weil da könntest du nämlich dann auch mal versuchen, nicht so diese einzelnen Bäume, hier eine Elsbeere, da eine Birne und so weiter hinzupflanzen, sondern da könntest du das sogar, ich will jetzt nicht sagen hochwachsen lassen, aber da könnte man mal eine erprobte, wilde Mischung, die in der Stadt funktioniert, und hätte einen riesigen Park. Aber das, also da wären wir einfach. Also die Leute lachen. Ne? Da bleiben wir in der Minderheit. Da sagen wir halt, ja, okay, dann könnt ihr gerne lachen, aber wir bleiben bei dieser, ich will noch nicht mal sagen Meinung, bei dieser wissenschaftlich begründeten Tatsachenfeststellung, die Körper, Geist, Seele, Stadt, Klima und Bäume freut. Also dann verlieren wir halt, aber wir lenken da nicht ein.
Also ich glaube, das zahlt sich über lange Sicht aus. Ich würde fast noch eine Wette abschließen, dass wir innerhalb der nächsten 10 bis 20, wahrscheinlich eher 20 Jahre, Köln autofrei haben. Würde ich wetten. Außer der Golfstrom macht so merkwürdige Mätzchen. Wir wissen ja nicht, also wenn der Golfstrom kippt und er kippelt ja schon, also er schwächelt schon stark, sagen wir es mal so. Und wir wissen übrigens auch nicht, was wir aktuell an Wetter haben, ob das nicht schon irgendwo mit dieser Kälteblase im Nordatlantik zu tun hat. Was ich damit nur sagen möchte, es kann kälter und gleichzeitig wärmer werden, nämlich im Winter und im Sommer. Das sind ja zwei unterschiedliche Entwicklungen. Deswegen weiß ich nicht, deswegen hole ich jetzt so weit aus, ob es in 15 oder 20 Jahren in Köln wirklich wärmer ist, auch wenn es global heißer wird. Das weiß man eben alles nicht. Aber wir setzen mal voraus, es wird wärmer. Das liegt ja auch nicht ganz im unwahrscheinlichen Bereich. Dann wird den Leuten das irgendwann zu heiß. Und spätestens dann, glaube ich, verzichtet man lieber auf das Auto als auf Schlaf. Weil, sagen wir, bei 30 Grad nachts kann ja keiner schlafen.
Ja, zum Teil sogar noch mehr. Also jetzt ist ja gerade Juli 2024, wo wir miteinander reden. Also in den letzten zwei Wochen hatten wir ja nennen wir es mal Nahen Osten oder wie auch immer das nennen willst, Afrika, so, hatten wir ja teilweise noch viel höhere Temperaturen. Ja, ja. Und das ist sehr richtig. So, weder kann man schlafen, noch bist du in der Lage, mit den Kopfschmerzen, man kriegt ja da fürchterliche Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ob viele Hörerinnen und Hörer schon mal bei so großer Hitze arbeiten mussten. Du bist einfach total müde, du hast mega Kopfschmerzen. Das hat auch mit dem Trinken nicht alleine was zu tun. Und bist auch nicht in der Lage, dich gut auf eine Arbeit zu konzentrieren. Ne? Also nicht nur, weil du nicht geschlafen hast, sondern auch, weil die Hitze an sich alleine schon so auf den Körper und auf die, wie auch immer du das nennen willst, Seele, Geist drauf einhämmert. Und ich finde aber unabhängig davon, dass die autofreien Zonen auch so einen hohen Lebensqualitätsvorteil haben. Klar. Das sollte man die Menschen auch mal erleben lassen. Nur wenn sie sich halt weigern, werden sie es nicht erleben. Zum Beispiel hatten wir gerade, da hat jemand, der so ein bisschen verzweifelt ist, der kommt eher aus dem technischen Bereich, da habe ich gesagt, jetzt mach doch einfach mal was und schick mir das, dann poste ich das. Dann hat er so irgendwelche Ranken. Ich habe gesagt, nimm egal welche Ranken, ist jetzt auch egal, ob das jetzt Blauregen ist oder Efeu oder so. Eine Efeu wäre natürlich am besten, aber nimm irgendwas, ne? Und dann lass es hochranken. Dann hat er das gemacht, super cool, technisch einwandfrei, damit die Menschen haben immer Angst, dass ihre Hauswand irgendwie angegriffen wird, was ich nicht ganz verstehe, aber gut. Und dann hat er so Drähte hochgespannt und hat da was hochranken lassen. Und das hat im Internet sehr viele freundliche, aber auch sehr viele unfreundliche Reaktionen erzeugt, wo man dann endgültig sich fragt, bei Mähroboter, okay, ja, bitteschön, manche Leute wollen. Aber was kann jetzt falsch sein, dass ich Pflanzen an irgendwelchen Gittern oder Metallstäben oder Drähten hochwachsen lasse? Warum fühlt sich jemand da beflissen, einen negativen Kommentar dazu zu machen? Und so ist das halt eben auch mit den begrünten Zonen in der Stadt. Wo kommt überhaupt der Widerstand her? Ich weiß überhaupt nicht, also echt, während ich hier sitze, frage ich mich, warum jemand da was gegen hat. Verstehe ich nicht.
Also ich verstehe es auch nicht. Ich glaube einfach, für so eine Wende ist es noch nicht heiß genug. Also das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, ist aber eigentlich gar nicht so gemeint. Ne? Sondern ich glaube, noch ist das einfach zu tolerieren. Und dann denkt man auch, nee, und der Baum macht Dreck. Und man kennt ja diese ganzen Argumente. Es gibt ja genug Leute, die das auch befürworten.
Der Baum macht Dreck.
Ja, die Blätter, die Früchte. Ja, sowas. Also das höre ich ganz, ganz oft. Ne? Also das ist natürlich dann eher so Nachbarschaftsstreit. Deine Birke wirft ihre Blätter in meinen Garten und so weiter.
Wow, aber so das Sachen. Ist ja unfassbar
kleinkariert. Ja, aber das ist sehr weit verbreitet. Das ist sehr weit verbreitet. Oder es geht um Sichtbehinderung durch Bäume und solche Dinge, wo ich denke, okay, dafür ist es nicht heiß genug, weil ein Baum ja echt extrem kühl
ist. Aber ich möchte mal was zu den Früchten und Blättern sagen. Also das ist ja jetzt als jemand, der auch mit den kleinen Lebewesen arbeitet, auch den zersetzenden Lebewesen. Ne? Also es ist das Schönste, was es gibt, ist, wenn Blätter und Früchte runterfallen. Also der Baum, wenn man so will, arbeitet ja sozusagen gratis dafür, dass der Kreislauf des Lebens intakt bleibt. Also wirklich, also ohne Quatsch, ich habe das jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass jemand über herabfallende Früchte
oder Blätter sich... Nein, du denkst an Insekten, da will ich auch gleich sowieso gerne mal...
Nee, ich denke auch an mich. Ich mag Blätter rascheln, ich mag Blätter angucken. Ja, cool. Ich freue mich, wenn der Baum die runterwirft. Also ich freue mich auch, wenn er sie hat, natürlich. Aber also ich freue mich, dass er die herstellt. Ja. Ich bin ganz verblüfft, dass es da Menschen gibt. Oder wenn jetzt aus dem Garten was rüberwehen würde, würde ich mich freuen. Würde ich sagen, ja, ist doch schön, wenn der Nachbar auch im Garten Blätter oder
so. Dann hast du gerade gefegt und deine Einfahrt ist schön blitzeblank und dann fliegen da irgendwelche Blätter rüber. Es gibt es tatsächlich. Aber gut, dass du den Bogen nochmal zu Insekten bekommst. Ich habe mal eine Frage, die jetzt quasi um 180 Grad ganz woanders hinführt, aber das habe ich mal gelesen. Das kannst du mir vielleicht mal erklären. Und zwar über diese Linsenfliege, die irgendein spanischer Wissenschaftler vor ein paar Jahren 14, 10, 20, ich habe keine Ahnung, wie lange, wiederentdeckt oder entdeckt hat, die es hier aber anscheinend auch mal gab, wo der erst dachte, es wäre ein tropisches Insekt. Die hat, glaube ich, einen orangen Kopf.
Müsste ich mal nachgucken, aber wiederentdeckte Tiere findest du schon mal ab und zu.
Weil die ist also nämlich, ich komme nämlich drauf, das ist ja auch eines deiner Fachgebiete, die wohl gerne auch im Winter fliegt, was für bei uns für Fliegen ja eher ungewöhnlich ist.
Sehr, ne? Sehr ungewöhnlich, ja, weil die brauchen so, also jetzt, das ist nur eine Faustregel, bitte ja. Nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht jetzt so ernst nehmen, aber so nur mal, damit man einen Vorschlag kriegt, die brauchen schon so plus 10 Grad Celsius, ja. Die meisten Fliegen, damit sie sich gut bewegen können. Oder es gibt auch welche in der Schweiz oder so, hast du schon mal gesehen, die heizen sich auf, die setzen sich wie so eine Echse in die Sonne und lassen sich von der Sonne aufheizen, das gibt es auch. Aber
und wenn die dann ins Kalte fliegen, stürzen die ab, oder?
Nee, nicht sofort. Ja, durch die Flugmuskulatur und so ja. Sind die ja noch ein bisschen warm, aber die merken ja, wenn es kalt wird. Also deswegen, ja. Das kennt man ja in der Wohnung oder so, dass schon mal eine Fliege reinfliegt und wieder rausfliegt und irgendwas hat der dann nicht gefallen. Muss jetzt nicht die Temperatur sein. Kann auch sein, dass da nicht gestunken hat oder so. Dann fliegen sie wieder dahin, wo es stinkt, wenn es jetzt Schmeißfliegen sind. Aber dass Tiere schon mal wiederentdeckt werden, das gibt es schon mal, aber das ist zunehmend seltener. Also ich habe gerade mit einem Kollegen geredet bei der Linnean Society. Der hat ein ganzes Buch drüber geschrieben, über Tiere, die wieder ein bisschen zurückkommen und angesiedelt werden. Und dann haben wir natürlich alle so die ganze Zeit den so ein bisschen mit hochgezogenen Augenbrauen und schmalen Augenschlitzen angeguckt und hat er gesagt, ja, ich weiß, dass halt der Großteil der Lebewesen verschwindet. Ich wollte aber auch einfach mal was Nettes in dem Buch schreiben. Dann haben wir gesagt, ja gut, okay, das finden wir gut. Aber im Großen und Ganzen verschwindet alles so schnell. Also es kommen ja aus dem Mittelmeerbereich, kommen jetzt ja die Gottesanbeterinnen. Dann vorher, 2 Jahre vorher ist die blaue Holz.
Stimmt, die habe ich neulich gesehen. Und zwar in Brandenburg.
Genau,
an der Grenze zu MacPom.
Durchgewandert, ja. Genau. Und dann die Nosferatu-Spinne. Also die reisen komplett aus dem
Mittelmeer. Die hört sich auch nicht nett an. Also ich meine,
Spinne, die sind alle nett. Die,
aber das, manche das können
ist wie
auch,
Blätter vom Baum.
Aber, ja. aber Blätter, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Spinnenphobie und ich finde die auch wahnsinnig faszinierend. Gerade Springspinnen zum Beispiel finde ich total süß.
Weil die
einen
so niedlich angucken können.
Ja. Ja, doch, ist so. Ne? Die können ja so ein bisschen den Kopf, nennt man das überhaupt Kopf? Oder ist ja der Vorderkörper eigentlich? Ne? So.
Ja, die können auf jeden Fall so nach oben gucken. Wie so
ja, Hund. Genau. Ja. Ne? Und dann sind sie vielleicht noch gestreift, so Zebraspinnen oder so.
Große Glänzen
auch. Und da gibt es auch diese Untersuchung, dass die möglicherweise auch so träumen können, diese Netzhautuntersuchung. Also ganz, ganz süße Sachen. Aber Nosferatu-Spinne ist ja auch ein gemeiner Name eigentlich. Das ist ja wieder was ganz anderes. Ne?
Also ich finde, ich mag Nosferatu. Also ich mag den Film. Ich habe den kürzlich gesehen mit Orchester. Toll. Also nee, echt. Also bei Lebewesen würde ich keine Unterschiede machen. Das wäre jetzt so, wie wenn zu dir jemand sagen würde, was weiß ich, ja, aber Eiben, die sind aber ganz gefährliche Bäume und so. Ne? Da würdest du auch sagen, ja komm, ey, reg dich ab. Und genauso ist das mit der Nosferatu-Spinne oder irgendwas. Da sagst du so, guck mal, das sind alles total freundliche Lebewesen. Hier in Deutschland passiert dir nichts. Meine Frau zum Beispiel, die hat viel größere Probleme mit ganz normalen Stechmücken, weil die einfach allergisch darauf ist. Ah. Das ist 1000-mal schlimmer als jede angeblich so giftige, was ergänze jetzt irgendein Tier?
Wespenspinne.
Wespenspinne. Wespenspinne tun kein Menschen jemals was. Also ich weiß gar nicht, wie du eine Wespenspinne dazu bringen kannst, dass sie dich ärgert. Also
die nimmt ja keiner in die Hand und drückt zu.
Ja, und selbst dann stirbt die wahrscheinlich sofort. Also da hast du schneller zugedrückt. Oder auch die Kreuzspinnen, die seilen sich ja dann blitzschnell ab oder zittern in ihrem Netz oder so. Nein, also das ist wirklich so. Also wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt eher aus dem Pflanzenbereich kommen, immer entspannt bleiben. Also bei den Tieren, die man hat, je mehr Vielfalt an Tieren da ist, umso besser. Und man muss sie ja nicht lieb haben und nicht streicheln und so. Aber ansonsten, das ist wie mit einer Biene. Ne, die Biene, wie weiß jeder, tut der auch nichts, wenn du nicht aus Versehen drauf trittst oder so.
Ja, nee, also ich finde das eine sehr schöne Haltung, dass man nicht in Gut und Böse ja sowieso nicht, da müsste ja eine Absicht dahinter stecken, die ist ja im Zweifelsfall, wenn überhaupt. Irgendein Tier ist ja notwendig.
Das ist auch ein interessanter Gedanke. Ja. Da kriegen wir sehr oft Einsendungen, weil ich habe jetzt 4 Jahre lang konnten die Community Insekten bestimmen, ne, bei Facebook und Insta. Da ist sehr, sehr oft ein Käfer gekommen, der sein Hinterleib so hoch biegt, wie sieht so ein bisschen aus wie ein Skorpion. Das ist sehr vielen aufgefallen. Das war ganz interessant.
Diese schwarzen?
Ja, ja.
Genau.
Moderkäfer, genau.
Aber ist das nicht noch eine Larve oder ist der schon fertig?
Die Fotos, die ich bekommen habe, das waren fertige.
Sollen wir das vielleicht ganz kurz mal beschreiben? Aber wir haben ja keinen Film dabei. Also wie groß sind die?
Ja, das kommt halt immer drauf
ungefähr. An. Oder es gibt ja vielleicht verschiedene Arten.
Es gibt verschiedene Arten. Also die sind nicht so groß wie ein Finger.
Naja, also deutlich. Halb so groß wäre immer noch groß. Aber ja, also ja, sagen wir mal so 2-3 Zentimeter sowas.
Ist das ja, also ich kann es dir schlecht sagen, weil natürlich unsere Leute, die bei uns was einsenden, benutzen natürlich keinen Maßstab. Und da kann ich es dir leider deswegen nicht
also immer so sagen. Also ich kann ja mal sagen, was ich schon mal und nur aus der Erinnerung gesehen habe, würde ich sagen, ja, so 2-3 Zentimeter groß. Schwarz, vielleicht so, naja, ich würde mal sagen, vielleicht 4-5 Millimeter breit Und die biegen dann den Hinterleib
hoch. Wie so ein Skorpion, genau. Okay. Und deswegen fällt das dann auf. Und die mögen es, also die jagen auch Larven, deswegen, das sind auch Räuber. Ne?
Wie heißen die Käfer?
Moderkäfer, sag ich da mal zu. Ja, keine Ahnung. Okay. Wir können mal den schlauen Namen, postet es hier drunter, wenn ihr was posten könnt, wie die auf schlau auf Lateinisch heißen. Und das ist schon so, dass Menschen tatsächlich manchmal ihre Liebe zur Natur über die gefährlichen Tiere finden. Also angeblich gefährliche Schlangen, angeblich gefährliche Bäume und Früchte, angeblich gefährliche Insekten. Und dann lasse ich sie auch. Dann sage ich so, ja, okay, alles klar. Das war am Anfang auch so. Also im ersten Jahr, das war noch während Corona, haben die Leute dann immer Flammenwerfer drunter gepostet. Also dass man die Tiere besonders spinnen, dass man die dann abfackeln soll und so. Und dann habe ich zu Ines, meiner Frau, gesagt, soll man das jetzt lassen oder soll man das irgendwie löschen oder so? Und hat gesagt, nee, lass mal. Da wirst du sehen, dass wenn die Community freundlich ist, dann wird sich das erledigen und so war es dann auch. Und das hat aber sehr lange gedauert. Also das hat ungefähr 2 Jahre gedauert. Hm. Und dann nahm das also super krass ab und dann haben die Leute gegenseitig gesagt, jetzt hör doch mal auf, man muss doch nicht alles umbringen, das ist ein Kreislauf des Lebens, das ist ein Netz des Lebens, das besteht aus ganz vielen Bestandteilen. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass das eigentlich fast gar nicht mehr kommt. Ich habe da nicht dran geglaubt, die Ines hat dran geglaubt. Deswegen lass die Leute ruhig auch mal mit dem auffälligen, gruseligen oder mit dem wespigen, also was so gelbe Streifen hat. Gibt es auch bei Käfern im Wald, bei toten Käfern, bei Aasgräbern und so. Die haben auch manchmal so Rangstreifen. Lass die erstmal. Oder es zischt manchmal. Manche Käfer können auch zischen. Und lass die ruhig mal und dann fuchsen die sich selber da rein. Und dann entdecken die zum Beispiel manchmal Moos oder Pilze. Oder sehr beliebt sind natürlich immer die Wildbienen, weil die angeblich so flauschig sind und so. Also ich bin da total entspannt. Hauptsache die Menschen kümmern sich um irgendwas mal.
Ja, und ich komme nochmal, weil das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Das ist ja eines deiner vielen Spezialgebiete, sind ja Leichen, also aber wahrscheinlich nicht nur menschliche, sondern vielleicht auch Tierleichen, weiß ich nicht.
Beides, ja.
Beides. Du hast ja dieses schöne Schwein aus dem Dschungel beschrieben. Was mich immer umtreibt, ist, haben wir zu wenig Aas in der Landschaft? Also wir haben, ich bin immer hin und her gerissen, wir haben viel mehr große Säugetiere, als wir hatten, als hier noch geschlossene Wälder waren. Und Jägerinnen und Jäger, also ich bin kein Jagdfan, das mal direkt nebenbei, aber schießen weniger als von selber stirbt. Also ich sehe so gut wie nie Kadaver.
Ja, das ist richtig beobachtet. Die werden grundsätzlich entfernt. Das führt zu super bizarren Auswüchsen. Ich bin auch noch mit Herausgeberboard von der Zeitschrift, die einmal im Jahr die Spaßnobelpreise verleiht. Da suchen wir immer echte Forschungsergebnisse, die auch wirklich veröffentlicht sind von Forscherinnen und Forschern, die sich aber lustig anhören.
Wie heißt denn nur dieser
Annals Preis? Of Improbable Research. Der Preis heißt Ig Nobel Prize. Also das ist auf Deutsch.
Ich glaube, da habe ich schon mal was von gehört.
Ja, das geht dann jedes Jahr. Ja, wir machen das so eine Woche vor den echten Nobelpreisen, geht das immer durch die Presse.
Aber das hat aber mittlerweile auch seinen eigenen Wert, so ist das nicht.
Ja, total. Ja, ja. Nee, das ist ein Riesending. Und da haben wir eine schöne Studie mal gehabt. Da haben sie beschrieben, wie sie in einem Nationalpark in USA haben sie getestet, wie man Kadaver gut sprengen kann, weil man die nicht aus dem Nationalpark rausbringen kann, richtig mit Dynamit. Ja. Und dann habe ich halt gesagt, weil ich der einzige, so sagen wir mal, Ökobiologe bin, der auch Kreislauf des Lebens mag, habe ich gesagt, okay, aber der eigentliche Witz ist gar nicht, dass sie eine Methode zum Sprengen von Kadavern, die sie nicht tragen können, entwickelt haben, sondern dass sie die überhaupt sprengen. Das Beste ist doch, die liegen zu lassen. Da gibt es ja hunderte von Studien zur sogenannten Kadaverökologie. Die gibt es auch schon sehr lange, also schon über 100 Jahre wird das sehr, sehr gut erforscht. Haben Deutsche auch ganz früh schon mitgemacht. Und daher wissen wir das. Du siehst es auch in Afrika zum Beispiel, wo ein Kollege aus London früher oft gearbeitet hat, wenn so riesige Elefanten, die dann eben nicht gesprengt werden, die bleiben dann auch mal liegen, was da für ein Leben drumherum erblüht, ne? Innerhalb allerkürzester Zeit. Nicht nur Vögel, sondern eben auch alles andere. Insekten, die Pflanzen verbrennen, sagt man dann manchmal am Anfang, aber dann hinterher sind umso mehr Nährstoffe da und noch ganz viele andere Lebewesen, die sich da bedienen. Also du hast absolut recht, das ist bewiesen, also wissenschaftlich bewiesen, durch wirklich Tausende, Zehntausende von Studien, dass je mehr Aas du in der Landschaft hast, umso eine angereichertere Umgebung du hast. Natürlich jetzt nicht totes Tier neben totem Tier neben totem Tier. Aber die können sogar, das wissen wir von der Bodyfarm, wo menschliche Leichen draußen liegen, die, also solange ein Abstand von, sagen wir mal, 10, 20 Metern dazwischen ist, führt das auch nicht zu einer irgendwie einer, wie soll ich sagen, bemerkenswerten Veränderung der Umwelt, sondern es ist nur eine Anreicherung. Es gibt einfach ein bisschen mehr von allem. Aber ohne, dass das jetzt die Art der Landschaft oder der Natur da verändert. Also habe ich heute noch ein Posting zugemacht. Also im Grunde genommen ist das Schlauste, wenn du einen Kadaver findest, das war eine Frau, die hatte ein Haus neu bezogen, ein altes Haus und die wollen das jetzt sanieren. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, du kannst es in den Müll schmeißen, weil die toten Tiere sind halt auch nichts anderes als, weiß ich nicht, Schinken, Salami, Schnitzel, Gulasch, ist halt auch alles totes Tier. Das schmeißt du ja auch in den Müll. Oder noch besser wäre es liegen zu lassen. Mhm. Ja. Aber der Reflex, ist wirklich so krass, dass wenn man was Totes findet, dann muss das beseitigt werden, dass halt mittlerweile, wie gesagt, im Nationalpark sogar schon Tiere gesprengt werden. Da
aber das ist doch voll.
Packst du dir einen Kopf, ne?
Also wir haben, ich habe es mal ausgerechnet, so pro Quadratkilometer Wald so ungefähr 40 Rehe. Und davon werden so rein statistisch, mal ganz grob eine eigene Herleitung, 10 geschossen, aber 20 reproduziert, also so grob, nur ganz grobe Näherungswerte nachgesetzt. Das heißt, es müssten 10 von selber sterben. Also die 10, die geschossen werden, gehen wir davon aus, die isst irgendjemand oder ne, wie auch immer, beseitigt sie jedenfalls. Aber die anderen 10 werden die, ich weiß nicht, also ich kenne da keine Statistiken aus dem Bereich Jagd, werden die alle eingesammelt?
Also kommt natürlich darauf an, ob sie gefunden werden. Ne? Also wenn die jetzt,
ich glaube, man riecht das ja dann auch.
Ja, kommt drauf an. Also hängt natürlich von der Größe des Waldes, von der Zusammensetzung des Waldes ab. Also ich sag mal, so ein Reh ist ja jetzt klein. Also wenn wir jetzt von Rehen reden, da könnte es natürlich passieren, dass das an einer Stelle stirbt, natürlich stirbt jetzt, oder halt angeschossen wird vom Jäger und dann nicht gefunden wird, was aber... Eigentlich ist das nicht so wahrscheinlich, weil die meisten...
Das kommt ziemlich häufig vor.
Ja, okay. Genau, wir klammern das Thema Jagd hier mal aus.
Genau.
Besser. Aber wenn das an der Stelle stirbt, wo der Geruch keinen stört und wo du eine relativ kleine Leiche hast, das riecht nicht besonders stark. Also das ist überhaupt kein Problem. Besonders wenn du dann noch eine halbwegs intakte Natur hast, da kommen super schnell Totengräberkäfer, da kommen super schnell die Käfer, die auch teilweise versuchen, die Leiche zu begraben, das schaffen die bei einem Reh jetzt nicht. Aber da ist richtig was los. Da kommen massenhaft Schmeißfliegen, da kommen Wespen. Also wirklich, das ist so, als ob du so eine Dose aufmachst, wo lauter, weißt du, wo Süßigkeiten rausfallen oder so, wenn du so eine Piñata schlägst oder so. Und die sind auf einmal alle da. Du fragst dich, wo die ganzen Tiere vorher waren. Wir haben mal eine Studie dazu gemacht in Bonn am Waldrand. Der Markus Halbach hat die gemacht. Wirklich, ich habe das auf dem Kongress vorgestellt, die Studie, weil der Markus da nicht, das nicht selber machen wollte. Das waren wirklich Dutzende von Tieren, von denen die meisten der super spezialisierten Nerd-Kollegen und Kolleginnen noch nicht mal wussten, dass sie an Leichen am Waldrand gehen. Also das war wirklich, das war eins der faszinierendsten Erlebnisse für mich, wie alle Kollegen gesagt haben, ja, von der Tiergruppe habe ich schon mal gehört, ne? Aber ist ja verrückt, die habt ihr wirklich gesehen? Und wir so, ja, die leben da offensichtlich, du brauchst nur ein totes Tier rauszulegen, dann sind die sofort da. Und deswegen kann das auch sein, dass eigentlich ein Reh könnte auch, wenn jetzt da keine Spaziergänger oder so lang gehen, die sich dann natürlich sofort beschweren, dass es da irgendwie stinkt, dann könnte das auch sehr, sehr, sehr schnell zersetzt werden. Also so ein Reh oder auch eine menschliche Leiche, die kann, wenn es feucht und warm ist und das ein abgelegener Platz in einem Wald wohlgemerkt ist, der auch noch feucht ist, dann natürlich eher als andere Gebiete, das kann innerhalb von einer Woche, kann das skelettiert werden, völlig problemlos. Also wenn dann eine Woche lang da keiner langlatscht oder es allen egal ist, dann könnten die auch so verschwinden. Aber mein Tipp wäre tatsächlich, kann ich jetzt auch nicht beweisen, aber dass tatsächlich, wenn Leute irgendwo eine Leiche wahrnehmen im Wald, dass sie das echt melden und dann sagt halt der Jäger oder die Jägerin, ja okay, und dann muss vielleicht die Polizei oder so das in einem Plastiksack luftig abtransportieren oder so. Also wir kriegen sehr, sehr viele Anfragen da. Wenn gerade Pilzsucher, Pilzsucherinnen und viele andere, wenn die also eine Leiche finden, dann schicken die wirklich eine panische Mail. Ne? Könnte das ein Mensch sein? Und wenn die dann die Polizei anrufen, wer weiß.
So, nee, hatte Hufe. Okay.
Ja, klar, wenn es Hufe hat, ja. Aber ja, gut, nee, die werden natürlich sehr schnell zerlegt, die Tiere. Das ist das Problem.
Da findet man Rippenknochen oder was.
Ja, aber wenn im Wald natürlich was rumläuft, also Wildschweine ist klar, ne? Die fressen natürlich sowieso alles auf. Es gibt aber auch durch sogenannte Madenteppiche, also wenn sich da so richtig schöne, dicke Madenteppiche bilden, dann können auch die Teile wie auf so einem fliegenden Teppich so ein bisschen, dann können die sich so ein bisschen hin und her bewegen. Und wenn dann einmal die Panik eingesetzt hat, guckt also keiner mehr, wie genau jetzt der Fuß oder die Zähne von dem Tier aussehen. Ne? Dann sieht man nur, oh, ein großer, langer Knochen, das ist bestimmt ein Oberschenkel.
Ich habe sowas auch schon gesehen. Das ist eigentlich faszinierend. Ne? Also ist ja wirklich, da guckt ja fast keine Originalsubstanz mehr raus. So dicht an dicht sind die Maden da teilweise am Werk. Ich habe mal, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ist das 2 Jahre her? Da hat man, glaube ich, im Nationalpark Eifel mal ein Reh ausgelegt. Ich weiß allerdings nicht, ob es nur eins war. Und dann kam innerhalb kürzester Zeit so ein Dutzend Gänsegeier vorbeigeflogen. Ne? Also wo man sagt, es gibt ja auch die ganz Großen, die Interesse daran haben, wo man denkt, hey, die gibt's ja in Deutschland gar nicht. Die fliegen anscheinend ständig Patrouille. Und das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass es nicht so viele Rehe schaffen, rumzuliegen, zumindest auf einer von oben einsehbaren Fläche. Sonst hätten die dieses eine Räder nicht direkt ausgemacht, oder?
Also Geier, wenn die mal rüberfliegen, oder auch andere größere Lebewesen, wie gesagt Wildschweine oder so, die können die Leichen noch viel schneller zersetzen. Also wir haben das schon bei menschlichen Leichen gesehen in Kolumbien. Also wenn du so einen Menschen zerhackst und da rauslegst,
Das habt ihr gemacht oder
was? Ja, wir nicht, aber das haben die Leute von der organisierten Kriminalität gemacht.
Zum Testen.
Nein, das haben die Leute von der organisierten Kriminalität gemacht, haben das gefilmt, um die andere Gang abzuschrecken, um zu zeigen, wenn ihr das macht, dann werdet ihr auch zerhackt. Und die Geier sind da auch sofort gekommen. Und da war am selben Tag nichts mehr übrig. Also da brauchst du noch nicht mal jetzt eine Woche oder sowas warten. Ja, also ich denke, es hängt sehr, sehr stark wirklich vom Wald ab. Also wenn das ein Wald ist, wo viele Leute rumlaufen, dann denke ich, das ist eher so, dass die Polizei sagt, mein Gott, bevor wir jetzt noch 10 Anrufe bekommen, transportieren wir das jetzt halt ab. Ne? Und wenn das ein größeres Waldgebiet ist, was ein bisschen unübersichtlicher ist, dann können das bei Feuchte und Wärme, können das die Insekten schnell erledigen innerhalb einer Woche oder so. Aber es könnte natürlich auch sein, dass die Jäger und Jägerinnen zum Beispiel, jetzt erwähnen wir es doch mal, dass die vielleicht sagen, okay, bevor jetzt alle rauskriegen, dass ich halt noch nicht mal vernünftig zielen kann und aus Spaß hier Tiere abknalle, lassen wir es vielleicht besser einfach mal liegen. Ne?
Ja, also, ne, also mich hat es nur deswegen gewundert, weil, also Gänsegeier sind ja nicht heimisch in Deutschland. Ne? Die sind dann, keine Ahnung, aus Spanien oder Südfrankreich, keine Ahnung, woher gekommen. Und wenn tatsächlich so viel Kadaver draußen liegen würden, also sagen wir mal, ist ja nur eine Hypothese, es würden, lass es 5 sein pro Jahr und Quadratkilometer, aber das ist ja eine Menge, alleine an Rehen da rumgammeln, dann müsste sich ja wenigstens eine kleine Population halten
können. Sehr guter Einwurf. Daran siehst du, dass halt das nicht passiert. Also, dass die Wälder so stark bewirtschaftet werden, nennen wir es jetzt mal, oder halt von Fußgängern oder Spaziergängern, Radfahrern, Radfahrerinnen, irgendwas, Mountainbiker, dass die halt wirklich das dann melden, wenn es stinkt. Also, mir fällt das auch auf, weil auf der einen Seite gab es früher zum Beispiel in Städten, also in Berlin hast du das noch sehr, sehr stark wahrgenommen, da waren halt die toten Tauben und alles Mögliche. Viele Leute haben das nicht so wahrgenommen, weil die gedacht haben, ach so, das ist jetzt wieder irgendein Geruch aus der Stadt, ein Gulli oder so. Aber mittlerweile, sagen wir mal, seit bestimmt 5 Jahren habe ich keine toten Tiere mehr auch in Großstädten gerochen. Also Hamburg, München, Berlin, Köln, würde ich jetzt mal sagen. Frankfurt, nichts. Also wenn du da noch was Ekliges riechst, okay, Frankfurt am Main ist klar am Bahnhof, da riechst du halt viel Kot und Urin und so weiter. Oder hier in Köln am Hauptbahnhof Kreck natürlich unten und Urin und so weiter. Aber tote Tiere rieche ich kaum noch. Das heißt also nicht nur im Wald, sondern auch in der Stadt, wo die Tiere ja reingedrängt werden, wenn außen die Landwirtschaft so intensiv wird, dann ist das der letzte Ort, wo die noch irgendwie überleben können. Zum Beispiel Stare in Berlin. Bis vor ein paar Jahren gab es noch sehr, sehr viele, jetzt auch nicht mehr. Tauben natürlich, die irgendwo freigelassen wurden.
Oder Papageien.
Ja, die Papageien, das ist eine andere Geschichte. Die Papageien-Geschichte, die kann ich auch gleich erzählen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die gibt es also auch kaum noch. Das heißt, nicht nur im Wald werden die Kadaver entfernt, sondern in der Stadt leben auch gar keine Tiere mehr. Weil die würden ja oft nicht gefunden, in irgendwelchen Dachrinnen, im Gulli. Da ist die Polizei wird jetzt nicht einen Gulli aufmachen, um eine tote Ratte da rauszuholen. Mhm. Vielleicht schon ab und zu mal, aber nicht in der Regel. Das heißt, wir leben wirklich in einer komplett dieses Lebensnetzwerk, diese Kadaverökologie, diesen großen Zusammenhang, dieses Herstellen von Nährstoffe für Bäume und Sträucher und so weiter, das stirbt richtig aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Das kannst du riechen, das kannst du messen, das kannst du sehen und dein Einwand ist auch extrem gut. Dann hätten wir ja auch von den größeren Kadaververwertern, die durch die Luft fliegen, nicht nur Wildschweine, hätten wir ja auch ein paar mehr von, ne? Und die sind halt auch weg.
Also das ist wirklich für mich das große Rätsel, ne? Wo ich sage, auf der einen Seite ist es ja ein Riesenaufwand, also bleiben wir mal nur mal bei dieser Kalkulation, also die ist schon abgespeckt, 5 Rehe pro Quadratkilometer Wald mal grob 100.000, das ist 500.000 Rehe, die rein hypothetisch, wie gesagt, das kann um einen Faktor 5 rauf oder runter, spielt gar keine Rolle eigentlich, aber es geht wirklich um 6-stelligen Bereich draußen eigentlich als Kadaver jedes Jahr liegen würden. Also kann man sehr schön Rechenbeispiel, das wäre dann eben, ich sag mal, keine Ahnung, wenn wir es noch weiter, ich manövriere mich immer selber an so einen Quatsch rein, dass ich sage, was ist das jetzt pro Woche? 2000? Nur mal als Beispiel. Auch völlig egal. Das würde ja für so Gänsegeier vollkommen reichen.
Ja, klar.
Also da hätte man ja wirklich einen ständigen Nachschub.
Ja, die Wälder sind viel zu stark bewirtschaftet. Das muss ich dir jetzt wirklich das allerletzte Mal hier in Deutschland erzählen. Aber die sind so krass überbewirtschaftet, dass zum Beispiel, wenn du jetzt mit großen Naturschutzverbänden redest, die dann so Waldprogramme machen, ist zuletzt passiert bei einem sehr großen deutschen Naturschutzverband. Die waren richtig traurig, weil ich dann gesagt habe, okay, ich habe zufällig gerade mal die Karte dabei mit naturbelassenen Wäldern. Und dann haben die alle gesagt, wo auf der Karte ist das? Habe ich gesagt, genau, das kann man nicht sehen. So klein auf dieser Karte sind die naturbelassenen Gebiete. Ja. Jetzt kann ich es ja mal rausvergrößern, dann habe ich es rausvergrößert und dann hat man es halt gesehen, wie klein die Gebiete sind. Ja. Also da, also im Bereich von Wäldern siehst du halt diese extreme Überbewirtschaftung und ansonsten in, sagen wir mal, brachliegenden Gebieten ist es halt so, dass die mittlerweile alle entweder zugebaut werden oder nach und nach anders genutzt werden. Hier in Köln zum Beispiel haben wir ein Gebiet, das könnte eigentlich sehr gut hochwachsen, so, aber da sagt die Stadt, okay, wenigstens die Wiesen mähen wir so ein bisschen, damit, wenn da Leute rumlaufen, damit sich da nicht zum Beispiel Menschen, die kein Obdach haben oder so, damit die sich da jetzt nicht so eine Zeltstadt bauen und so weiter, damit wir das ein bisschen kontrollieren können. Oder wir haben dann Sexarbeiter, Sexarbeiterinnen, die dann so Straßensexarbeit anbieten, und da schmeißen natürlich die Leute auch alles mögliche aus dem Auto, fahren das mit dem Auto platt, stehen da rum und so weiter, und dann hast du halt so eine vermüllte Gegend, die dann auch wieder nicht geeignet ist. Also es ist wirklich von allen Ecken, also sowohl aus der städtischen Ecke als auch aus der Freilandecke, ist da tatsächlich, hast recht, wirklich viel zu wenig Aas vorhanden. Das kannst du messen, das kannst du auf deine Art rechnen, das kannst du durch unsere Beobachtung sehen, dass wir die Tiere einfach nicht mehr finden. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, jetzt, also 2024, es wären noch, zumindest von den Insekten her, genügend da, und die Vögel könnten auch rüberfliegen, das würden die auch schon schaffen. Aber wir sehen halt durch Messungen, dass sie alle weg sind. Also das heißt, die natürliche Bewirtschaftung funktioniert halt nicht mehr. Oder was du auch, das kennst du zum Beispiel, dann geht mal irgendeiner hin und sagt, ja, 2-3 Bäume lasse ich aber liegen im Wald. Dann so, ja, super, dass du 2-3 Bäume liegen lässt. Das ist ein guter Anfang, aber es geht darum, dass wirklich richtig viele Bäume liegen bleiben und über Jahrzehnte kaputt gehen. Auch was Kohlenstoffdioxid-Speicherung angeht. Die Bäume, wenn man die liegen lassen würde, würde das ja auch bewirken, dass die Bäume mal 20, 30 Jahre alt werden, und dann fangen die überhaupt erst an, Kohlenstoffdioxid zu speichern. Mhm. Vorher kannst du es vergessen. Die ganzen jungen Bäume, die jetzt angepflanzt werden von allen möglichen Sparkassen und Banken und Schülern und Schülerinnen, das bringt für die nächsten 20 Jahre überhaupt gar nichts. Ne? Genau. Also das heißt, es wäre besser, A, sie hochwachsen zu lassen, und B, die toten Bäume auch einfach liegen zu lassen.
Ja.
Also, ja, also es geht auch um Baumleichen, da, ja, deswegen sage ich das
jetzt. Schön, da kommen wir auch gleich noch drauf. Wir haben ja so ein Urwaldprojekt, wo sich die Leute auch privat beteiligen können. Das läuft auch ganz gut. Also wo wir einfach alte Laubwälder ausfindig machen, die sofort unter Schutz gestellt werden sollten, laut Koalitionsvereinbarung, aber es eben noch nicht werden. So, die packt mir einfach weg für die nächsten 50 Jahre.
Nice.
Läuft auch gerade von der Uni Koblenz, glaube ich, verschiedene Arbeiten. Die haben auch irgendwelche, aber ich bin halt kein Insektenexperte, auch schon jede Menge seltene Arten gefunden, aber das sind ja nur Ausschnitte. Wir haben, das habe ich jetzt gehört, im Moment eine, ich sag mal in Anführungszeichen, Welle von bestimmten Totholzinsekten, die natürlich den zusammenbrechenden Fichtenplantagen folgen. Aber das ist natürlich nur ein temporärer Peak, weil das ist halt irgendwann weg. Und also selbst wenn man es liegen lässt, das meiste wird ja abgeräumt. Ne?
Ja, kann. Kommt auf einem Harz, haben sie ja so eine Maßnahme, dass du auf der einen Seite das Holz abräumen, also da ist ja alles zerfressen worden und umgesägt worden, und auf der anderen Seite liegen lassen. Und du hast schon recht, ich sehe auch da echt überhaupt gar kein Problem, weil natürlich diese Käfer können ja nur in diesen reinen, diesen Klopapierwäldern leben, wo dann später Klopapier draus gemacht wird. Und natürlich ist das völlig egal, ob da noch, da können auch Millionen von Käfern übrig bleiben. Ja. Irgendwann haben die nichts mehr zu fressen. Ja. Und dann hat sich die Sache. Also das ist wirklich total easy. Das kennt jeder vielleicht von den, weiß ich, hier Hasen und Füchsen. Das hat man in der Schule immer gelernt. Ne? Dann gibt es wieder mehr Hasen, dann gibt es wieder mehr Füchse, dann gibt es wieder weniger und so. Und so ist das in Wirklichkeit mit Hunderten und Tausenden von Arten, inklusive Bakterien, die da hin und her schwappen. Also wenn man die, also das haben sie ja im Harz, machen sie das ja jetzt. Da wollen sie ja einen der Teile komplett in Ruhe lassen.
Was für ein Nationalpark ja eigentlich selbstverständlich wäre.
Wäre,
ne? Aber da sind wir in Deutschland ja auch noch so ein bisschen schwierig
unterwegs. Ja, da sind wir dann wieder beim tote Tiere sprengen im Nationalpark. Oder halt ein großes Problem, das sieht man zum Beispiel im Königsforst hier in Köln. Da werden die Wege halt immer breiter oder immer, naja, breiter nicht, aber immer bewirtschafteter, ausgetrampelter. In Berlin sieht man das auch an der Goldelse ringsrum, weil die Menschen das natürlich als letztes... Das
ist die Siegessäule.
Die Siegessäule, so, ja. Ich. Weil die das, verstehe ich auch, als Freizeitmöglichkeit nutzen, und es ist auch deutlich kühler. Also das ist ja auch gerade da so eine Meile, wo da stirbst du ja, wenn die Sonne darunter brennt, dann gehen die in den Wald und dann sind halt die Wege halt total platt gewalzt und früher oder später fangen die Leute natürlich dann an, so ein bisschen in den Wald reinzugehen und so weiter, und dann wird es auch einfach platt getrampelt. Also das ist jetzt keine echte aktive Bewirtschaftung, aber das ist halt, man kann den Bürgerinnen und Bürgern ja nicht verbieten, in den Wald zu gehen. Das war ja, hast du ja vorhin schon angedeutet, früher war das ja verboten, und mittlerweile nimmt das aber jeder als Bürgerrecht und Bürgerinnenrecht war, ist ja auch okay. Und bei den städtischen Wäldern führt das dann zu dieser, weiß ich gar nicht, wie ich das nennen soll, also wie so eine Art, ja, Verarmung dessen, was der Wald halt mal war. Ne?
Es ist ja hier selbst im Grüngürtel in Köln, werden Bäume gefällt, also gesunde auch, wo ich denke, Leute, ihr müsst auch keine Forstwirtschaft in städtischen Grüngürteln machen, ne? Du hast recht. Ja. Also Besucherdruck kann auch mal Sachen kaputt machen, keine Frage. Ich persönlich denke immer, also mehr als alle 20 Meter mit 20 Tonnen Maschinen reinfahren, werden die Leute in den meisten Fällen auch nicht machen.
Richtig.
Nichtsdestotrotz, klar, kann da auch Vegetation ordentlich ramponiert werden.
Ne? Also ein gutes, ja, kann natürlich, ne? Aber man kann es trotzdem auch entspannter ansehen. Ja. Das Problem ist halt, die Baumpfleger, Baumpflegerinnen aus der Stadt, die haben oft auch, die verfolgen halt andere Ziele als jetzt reine Wollsocken-Ökobiologen, Biologinnen, die den Kreislauf des Lebens da anschauen.
Zum Beispiel, das wärst du zum Beispiel.
Ja, das wäre ich dann. Ein schönes Beispiel ist hier, das kann man sich an den sogenannten Ringen hier in Köln angucken, ja. Da am Salierring zum Beispiel. Da hatte die Stadt Köln ursprünglich mal geplant, möglichst, also irgendwann nach dem Krieg, ja, in den 50ern, 60ern, weiß ich nicht, wann das war, einfach mal verschiedene Baumarten zu zeigen. Mhm. Also dann haben die einfach so Baumarten genommen, auch so irgendwelche Nadelbäume oder irgendwas eher buschartig Wachsendes. Und da sagen die aber, damit das gut einsehbar bleibt und eben damit die Wohnungslosen sich da nicht einrichten, stellen wir alles dazwischen komplett frei. Das heißt, das ist halt so eine Art Gärtnerei, ja. Wie man die vielleicht vor 150 Jahren mal gut fand, dass man gesagt hat, wir präsentieren euch exotische und interessante Bäume. Und dazwischen ist alles schön ordentlich. Und das könnte man zum Beispiel völlig problemlos hochwachsen lassen. Das stört keinen Menschen in ganz Köln. Das wären relativ große Bereiche. Die sind zwar durch Ausfallstraßen manchmal begrenzt, aber das sind so Patches, so Inseln. Und die könntest du hochwachsen lassen. Und dann wäre es auch egal, ob die Leute die Sicht auf die exotischen Bäume, für die sich niemand mehr seit 35 Jahren jemals interessiert hat, außer das gärtnerische Stadtkonzept, die Leute natürlich schon. Das finde ich auch. Ich finde es auch richtig, dass sie das verfolgen. Aber es wäre ja mal schön, wenn man sich zusammensetzen würde und sagen würde, okay, wie wäre es, wenn wir alles dazwischen jetzt mal hochwachsen lassen würden? Es gibt nämlich keinen einzigen Grund, wirklich nicht. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Aber man sagt halt, nee, das haben wir aber vor 40, 50 Jahren mal so beschlossen, dann jetzt hör mal auf.
Interessant. Ja, man sieht, da gibt es auch einiges an Entwicklungsbedarf. Aber das macht ja richtig, würde fast Lust auf Kommunalpolitik machen, muss man echt sagen. Und da kommen wir nochmal, also ich sehe schon, wir könnten, glaube ich, hier drei Tage über die ganzen Sachen reden und haben noch nicht mal an deinen, du hast so viele interessante Themen gekratzt, aber ich würde zum Schluss gerne nochmal auf die Papageien kommen. Na, also das sind hier, ich glaube, es gibt Halsbandsittiche, aber gibt es auch Alexandersittiche hier?
Ja, genau, das sind große und kleine. Ja, genau, die sind grün, große und kleine, da hinten hängt auch einer, das können die Hörerinnen und Hörer jetzt nicht sehen, das ist einer, der tot vom Baum gefallen ist hier am Rheinufer.
Wo ist der?
Da ist so eine tätowierte Frau und dazwischen so ein Altar mit einem Fisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Und da ist ein ausgestopfter einer von den Sittichen. Und das sind meine ganz großen Lieblinge, weil die natürlich, die sind also erstmal rotzenfrech und sehr verschwenderisch, typisch Kölsch halt, ne? Also sitzen dann hier vorne an der Kastanie, die wir vorhin schon besichtigt haben.
Ach, das ist bei dir hier. Ach, okay.
Da sitzen sie nur rum.
Weil manchmal, ich habe nämlich im Vorfeld zu dem Podcast, ich glaube, wir haben das schon sehr lange verabredet, weil du einen sehr vollen Terminkalender hast. Und da ging es, glaube ich, auch um Schlafbaum. Das ist genau. Der aber nicht, wo die schlafen.
Nee, hier ist nur einer, da rupfen die so ein bisschen rum und da sieht man die Verschwendung sehr schön. Die nagen dann so ein bisschen rum, leben also voll in römischer Fülle, ist ja eine römische Stadt hier, ne? Und schmeißen dann alles weg, wo sie dann länger drauf rumkauen müssten, das schmeißen sie direkt weg, haben sie keine Lust drauf, sind halt rotzenfrech und wenn man sie manchmal denken, ja so wohlmeinende Bürgerinnen und Bürger, dann legen die denen so an den Schlafbaum, legen die denen irgendwas, was sie denken, so Sämereien aus dem Drogeriemarkt oder Rossmann oder irgendwas und dann gucken die nur so runter, weißt du, so mit einem Auge und dann so meinst du, ich bin dumm so, ne? Und die gibt's, das ist sehr schön, die Geschichte von denen habe ich mal recherchiert für ein Buch von mir. Die sind von Norden und Süden gekommen. Die kommen einerseits aus Syrien, sind die so aus Zoos ausgebrochen und so weiter, galten auch als die Papageien. Also wenn man früher an Papageien gedacht hat, dachte man gar nicht an die bunten Aras, sondern an genau die Alexandersittiche. Und gleichzeitig von oben, weil Seeleute die mitgebracht haben nach England. Deswegen ist auch Liverpool und so weiter eins dieser Zentren. Und dann sind die auch von da aus, weil die einen mörderischen Krach machen. Also wenn so ein Seemann die mitbringt, dann wird sofort die Familie sagen, okay, Papa, fuck you, kannst du den bitte jetzt so schnell wie möglich freilassen? Macht der Papa nicht, dann lassen die Kinder und die Ehefrau oder Ehemann die halt dann frei. Und dann krähen die halt rum und schließen sich wieder den Schwärmen an, wie die Tauben das auch machen. Und dann sind die von Norden nach Süden über den Rhein hauptsächlich. Deswegen gibt's ja auch in Heidelberg und so weiter, ja. Rom und so weiter. Da sind die dann auf Köln sozusagen und Düsseldorf zugewandert. Und deswegen sind das also sozusagen, die Kölner denken kölsche Papageien, die Düsseldorferinnen denken, das sind Düsseldorfer Papageien. Kö-Papageien nach der Straße dort, der Königsallee benannt. Und das ist wirklich eine super interessante Geschichte, weil selbst da, bei diesen Tieren, die nur Freude und Frohmut verbreiten, die tun keinem Menschen was, und sehen schön aus und sind lustig und in den Regionen, also jetzt Eifel, Rheinland und so weiter, wo die Menschen auch feierlustig sind und so, Rom und so weiter, Heidelberg, ne, da sind die Menschen ja feierlustig und nicht so griesgrämig. Selbst da hörst du immer mal wieder einen unter der Hand sagen, meistens Leute, die aus dem Bereich bewirtschafteter Flächen kommen, ja, die sind aber auch lästig. Und dann sagst du so, okay, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, was zu sagen. Klar, Stechmücken, okay. Schmeißflügen mögen manche Leute nicht. Irgendeine Spinne mag irgendwie nicht. Sehe ich zwar anders, aber weiß ich, dass Leute nicht mögen. Aber wie kann man denn die fröhlichsten und freundlichsten Tiere, die noch nie einem Menschen irgendwas getan haben, tun werden oder tun wollen, die man sogar im England, im Hyde Park und im Kensington Park, da kannst du die sogar dazu bringen, dass die relativ nah an Menschen rankommen, was die normalerweise auf Teufel komm raus nicht tun. Was ist denn jetzt noch los? Ne? Und da sagen dann manchmal Leute, die mit Bäumen zu tun haben, sagen, ja, aber die sitzen ja in den Bäumen und zerknuspern die. Dann sage ich so, komisch. Also ich filme und mit dem Nabu zusammen manchmal vermesse auch nicht nur die Anzahl der Tiere, sondern ich gucke mir auch die Bäume an und die Bäume sehen mir aber tipptopp in Schuss aus. Und dann so, nee, aber trotzdem.
Die sitzen ja viel in Platanen, die auch nicht frieren. Ja.
Nee, aber vor allen Dingen, nee, aber trotzdem, was? Ich sehe ja, dass die ganzen Blätter da sind. Also ja, so schlecht kann es dem Baum jetzt irgendwie nicht gehen. Ich weiß nicht, was genau möchtest du denn jetzt? Ne? Und dann kommen wir wieder auf das, was du mit dem Mähroboter gesagt hast. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt mir das aber mal ein. Vielleicht möchten die Menschen einfach alles unter ihre Kontrolle bringen. Alles. Und wenn es dann kräht, hatten wir hier auch übrigens, hier unser Labor ist hier in der zweiten Etage über so einer hofartigen Holzhandlung. Und auf der anderen Seite hat jemand, oder beziehungsweise da hinten, hat sich jemand halt aus welchem Grund auch immer so einen Hahn mal hingesetzt. Und ich habe gesagt und viele andere, endlich mal ein Geräusch, was in der, zumindest aus der Nähe der Natur ist. Also kein Auto oder kein Flugzeug oder sowas ist ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass Hähne in der freien Natur so rumlaufen, aber okay. Also der krähte dann halt die ganze Zeit. Wirklich, du konntest die Uhr danach stellen. Es fing an, hat man schon gemerkt, in der Nachbarschaft die Leute so, nee, aber das mit dem Hahn, das ist ja nicht in Ordnung und so. Und dann so, was denn? Was ist denn das Problem? Und dann dauerte das ein paar Wochen und dann war der Hahn auf einmal weg, weil der halt gekräht hat.
Ich glaube, da gibt es so eine Bestimmung. Du darfst, Hühner dürftest du, glaube ich, hier halten, aber keinen Hahn.
Ja, genau. Aber das war gar nicht der Grund. Es hat keiner gesagt, dass es verboten ist. Nee, es war alles so, dann ist aber nicht in Ordnung, dass der so einen Krach macht.
Ach.
Der Krach war das Problem. Ne?
Und dann haben die sich, ist dann quasi das Ordnungsamt gekommen?
Ja, ich denke mal, da haben dann am Ende 20, 30, 40 Leute beim Ordnungsamt angerufen, bis das Ordnungsamt, die sind hier in Köln sehr, sagen wir mal, auf eine freundliche Art nachlässig. Aber dann haben die gesagt, okay, jetzt reicht's. Ne? Tut mir leid.
Dann war der Hahn wieder weg. Ja. Also mit den Sittichen, ich weiß, da gibt es natürlich auch Leute, die sagen, die nehmen den heimischen Vogelarten die Bruthöhlen weg. Es muss so sagen, die Städte sind nun mal stark verändert und die Tiere sind halt da. Ne?
Also ich kann es vom Nabu aus sagen, weil da gibt es auch Videos, könnt ihr
ja, stimmt,
könnt euch auch gerne angucken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch sonst filme ich die einfach mal gerne. Also die paar Bruthöhlen, die besetzen über eine riesige, sowieso städtisch veränderte Fläche, und hier in Köln reden wir davon, haben die Preußen ja auch schon Veränderungen durchgeführt, da stehen so stillgelegte alte Forts und so. Und ich meine, klar, das ist schon richtig, dass sie da dem ein oder anderen Tier vielleicht eine Bruthöhle wegnehmen, aber das ist immer noch in einem vernünftigen Gleichgewicht einer sich wandelnden städtischen Natur. Da würde ich mal allen Leuten, die eine Katze haben, sagen, also sorry Leute, dann dürft ihr eure Katze aber nicht mehr vor die Tür lassen. Ganz im Ernst, weil was die umbringen, das ist ja wirklich, ich weiß jetzt nicht, in welcher Größenordnung das liegt, aber das ist mit Sicherheit ein Vielfaches. Plus die ganzen Vögel, ich glaube, das ist den meisten Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht klar, die gegen Scheiben fliegen. Ich glaube, die meisten hier können sich noch nicht mal im Traum, könnt ihr mal googeln, wie viele Tiere einfach, also Vögel, durch das Anfliegen von Scheiben sterben. Also dagegen sind die Alexander-Sittiche, ich möchte mal fast sagen, die spielen da fast überhaupt gar keine Rolle.
Ich glaube, es sind ein paar tausend Stück in Deutschland. Ich habe das neulich mal für was anderes recherchiert. Das ist gar nicht
so.
Es sind schon einige, aber
ja, vielleicht sogar Zehntausende oder so. Aber gut, das kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen.
Ja.
Besonders, wenn du mal guckst, wo die dann eben auch in die Schlafbäume gehen. Ich meine, da gehen die dann halt in Heidelberg direkt am Bahnhof. Hier in Köln waren sie direkt am Maritim, am Hauptbahnhof. Also die suchen auch oft so eine Nähe zu Stellen, wo keiner drankommt auf der einen Seite und wo sie aber auch auf der anderen Seite merken, da tut uns keiner was. Ne? Mhm. Weil die könnten ja auch irgendwo draußen in der Natur, wo sie brüten, können sie auch ihren Schlafraum haben.
Haben sie sind dann aber vielleicht eher Habicht, Falke, stärker
ganz aktiv
als am Kölner Hauptbahnhof.
Ganz genau, ja.
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich immer, wenn ich die höre. Die haben ja so ein durchspringendes
R. Wir machen es mal vor.
Ja, und man sieht das vom Flugbild auch, ne? Die, diese Flügel so spitz auslaufen und diesen sehr langen Schwanz. Ne?
Also die sind super schnell, ne? wenn die abends in Richtung Schlafbahn.
Also ich freue mich dran und
Ey, wirklich ohne Scheiß. Du hast das vorhin, das ist jetzt hier nicht im Podcast, aber du hast es vorhin auch zum Schmetterlingsbusch oder Baum gesagt und zum diesem angeblichen chinesischen Einwanderer und allem möglichen. Also wirklich, wenn wir von Städten reden und auch von Flächen, die jetzt durch die Hitze so stark belastet sind außerhalb von Städten, dann spielt das alles keine Rolle mehr, Leute. Entspannt euch mal. Und diese angeblichen Einwanderer, die muss man nicht so stark bekämpfen, sondern wir sollten lieber sehen, dass wir überhaupt Flächen sich selbst überlassen. Und dann können wir mal weiterreden. Aber solange die Flächen sich nicht selbst überlassen werden, sondern ständig irgendwelche städtebaulichen, städtisch-gärtnerischen oder was du vorhin meintest, in den botanischen Gärten oder in den forstbotanischen Gärten, da noch so starke bürgerliche Eingriffe erfolgen, brauchen wir uns wirklich nicht um den Schmetterlingssträucher und den Drachenbaum und den Alexandersittich Sorgen zu machen. Und sehr oft höre ich auch, dass ja die Pflanzen auch giftig sind und die Insekten giftig sind und die Krebse giftig sind und überhaupt alles irgendwie giftig ist. Aber du hast es ja vorhin vorgemacht, als wir draußen waren, bei der Elsbeere, noch nie hat sich einer getraut, die orangen Beeren anzupacken. Der steht auch schon ein paar Jahre da. Den habe ich für viele Jahre
schon gespendet. Wir sind schlecht, ne?
Aber du hast direkt eine genommen, hast da reingebissen, habe ich auch direkt gemacht. Ich wusste überhaupt nicht, wie die schmecken. Ja. Ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen, weil mein Opa auch schon immer Paranoia geschoben hat. Alles, was irgendwelche Beeren sind am Baum, darfst du nicht anfassen und so. Also wirklich, bleib doch mal locker und lass die Natur ihr Ding machen. Ihr müsst ja nicht da rumtrampeln. Dann passiert euch auch nichts. Es fallen euch keine Tiere im Schlaf an. Es verschluckt auch keiner nachts Spinnen, die dann aus der Natur in euer Schlafzimmer kommen. Alles Quatsch. Das ist ein schöner Kreislauf des Lebens. Die Tiere sind nicht immer freundlich zueinander. Die Bäume sind auch nicht immer freundlich zueinander. Oder die Äpfel nicht zu ihren Nachkommen, habe ich gerade von dir gelernt. Aber trotzdem, lasst sie doch ihr Ding machen. Und dann ist alles gut.
Das ist ein schönes Schlusswort, lieber Marc. Ich eine sehr schöne Auffassung. Ich glaube, wir haben hier jetzt in einem Schweinsgalopp super schöne Themen angeschnitten. Ich kann nur sagen, du hast eine Menge Bücher geschrieben, was denn aktuell ist. Also ich habe mal versucht zu recherchieren, das wird mir aber nicht sortiert angezogen. Es geht gar nicht um Werbung machen, sondern einfach, weil es cool ist, weil du so facettenreich, du hast, glaube ich, auch ein Buch übers Altern, also das Aufhalten des Alters.
Also
das ist eins der neueren, ne?
Nee, das wird mir immer neu aufgelegt. Das ist schon, glaube ich, das wird seit 27 Jahren immer neu aufgelegt. Okay. Und dann macht der Verlag einen neuen Umschlag drum.
Und dann heißt das von 2022. Deswegen guck mir auch schon drauf eingefallen.
Ja. Nee, das macht aber nichts, weil ich immer neue Vorworte schreibe und auch nochmal gucke, ob das noch am Stand der Zeit ist und so. Nee, ich würde tatsächlich, also falls jetzt jemand sich interessiert, ist gar nicht, weil es von mir ist, sondern auch von der Kat Menschik, die das super geil illustriert hat. Da gibt es so ein Tierbuch, so ein kleines, das ist eher so, das sieht aus wie so ein Geschenkbuch. Der Verlag hat das unfassbar liebevoll gemacht mit so Prägedruck und wirklich. Das muss man gesehen haben, um es zu glauben. Aber die meisten Leute haben es auch, glaube ich, nur wegen den Bildern gekauft. Aber da sind auch wirklich super viele Geschichten über Tiere drin. Und wer also aus deiner Welt, aus der Pflanzenwelt jetzt zuhört, der kann, wenn er Lust hat, das heißt also Tierbuch mit H geschrieben, weil früher Tiere mit H geschrieben wurden. Das ist das Tierbuch.
Tierleben, genau.
Genau. Okay, ja. Und der könnte da mal reingucken. Das ist immer so für jeden Abend oder für jede Badewannentour oder falls jemand auf der Toilette liest, ich nicht. Also die sind relativ kurz. Und dann kann man immer eine von den Geschichten lesen, sich die Sachen angucken. Ich habe da die allerneuesten, schrägsten, verrücktesten Sachen, da sind die Alexandersittiche auch dabei rausgeholt. Aber ansonsten habe ich auch einfach Videos, die man sich bei YouTube angucken kann.
Ja, nee, ich finde das ja auch super bescheiden und es geht auch gar nicht darum, Reklame zu machen, aber das macht einfach Lust auf mehr. Die Frage ist halt, wo kriege ich das? Ne? Und du hast schon recht. Du bist ja auch Fernsehen, Rundfunk, du hast auch eine regelmäßige Radiokolumne, schon seit, weiß ich nicht, 1895 so ungefähr.
Über 25 Jahre, ja, aber bald ist die Jubiläumsfeier in Berlin. Aber was ich auch noch anregen möchte, so, aber das geht jetzt nur, wenn Leute so ein bisschen wie bei dir wohnen, in der Eifel oder sowas, oder in Sachsen, oder es ist schwierig, es gibt kaum noch Gebiete, vielleicht im Bayerischen Wald. So. Also wenn man so ein bisschen halbwegs noch echte Wälder hat oder so, wo es ein bisschen feuchter ist, da kann man auch gut beim Insektensommer vom NABU mitmachen. Da machen wir zweimal im Jahr so eine Aktion, da kann man so entweder nur Marienkäfer und so angucken, ne, so, oder Wildbienen, so Hummeln. Aber wer will, kann auch mehr angucken. Das kann ich auch sehr empfehlen. Also wirklich rausgehen. Mittlerweile kann man das alles mit einer App machen, da braucht keiner mehr ein Buch für. Also entweder kann man die Seek nehmen, ein Naturalist, gibt es auch noch viele andere.
Und dann melden?
Man kann es melden oder bleiben
zu Hause.
Lassen. Oder? Nee, kannst auch in der Natur einfach dann die Pflanzen angucken, dann meldet dir da, was das ist. Du kannst es dann bei ein Naturalist auch einspeisen. Du kannst aber auch bleiben lassen. Kannst du nur mit deinen Kindern rumlaufen oder die Kinder mit dir und dann sagen die halt, guck mal, Papa, was weiß ich, ein Ufertotengräber. Ne? Dann
sagst so, ich den Namen schon. Ich habe ja schon noch. Was für ein Ufertotengräber. Genau. Das ist ein cooler
Name. Necrotis littoralis. Ja,
das klingt sehr spezialisiert.
Ja, aber wenn du eben Aas im Wald hast, siehst du den halt auch sofort. Ne?
Ja. Oder Totengräber kenne ich. Das ist ja dieser so.
Also mit den orangen Streifen.
Genau.
Ja, der Ufertotengräber, der hat keine Streifen. Der ist gedeckt, gedeckte Farbe.
Oh. Ja. Also gut, ich sehe schon, ich habe da große Wissenslücken.
Und es gibt super viele Hummeln. Also super viele auch einzellebende Bienen, sogenannte solitäre Bienen, die dann irgendwo im Sand sind. Also wenn da irgendwo eine Sandfläche ist, ist gar nicht so schlecht. Dann findet man die drin oder Laufkäfer. Die sind auch schwer zu bestimmen, ne? Aber die App, die kriegt das schon hin.
Wunderbar. Also wer sich jetzt irgendwie, das nennt sich ja Citizen Science auch so ein bisschen, ne? Das alles so ein bisschen auch mitmachen, kommt ja auch ganz groß auch zurecht. Weil so viel kann man gar nicht allein entdecken. Und im Zweifelsfall gucken dann Fachleute wie du drüber und sagen, wow, Den gibt es hier, aber du, bei dir ist ja eher umgekehrt, bei dir staunen die anderen, was du so alles
im Cotton Force oder wo immer.
Wir staunen gegenseitig. Ja. Cool, das haben wir zwei, glaube ich, heute auch gemacht. Also vielen Dank, Marc.
Sehr gerne. Ganz meinerseits. Dankeschön.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.